Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film und Fressen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir einen Film, der uns gleich mehrere Fragen stellt. Denn zum Beispiel, kann ein Kochbuch dein Leben verändern? Und wie viel Butter ist denn eigentlich zu viel Butter? Wir sprechen über den wunderbaren Film Julie und Julia oder Julia von 2009 und natürlich wie immer mit dabei Dr. Daniel Kofal, der Ernährungssoziologe und heute auch der Butterexperte. Hallo Daniel.
Hallo Johannes, liebe Grüße ins Saarland zu meinem Lieblingsgenussexperten und wie ich sagen möchte, zu der Butter für diesen Podcast.
Ja, das Fett, das alles schmiert, Butter, 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 das kommt hier garantiert nicht zu kurz in diesem Film. Bevor wir mit der Zusammenfassung starten, du hast den Film ausgewählt, lieber Daniel. Was hat dich dazu gebracht, zu einem Klassiker aus 2009 zu greifen?
Was mich dazu gebracht hat, ist, wie die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts ja wissen, unsere letzte Folge. Da haben wir einen ganz tollen Film besprochen, den wir beide sehr gelobt haben, nämlich Delikatessen. Aber es ist eben ein ganz besonderer Delikatessenfilm gewesen. Ein sehr schwarzer, ein düsterer, ein grotesker, morbider Delikatessenfilm. Und daraufhin habe ich dann gedacht, da müssen wir nochmal ein bisschen Kontrapunkt zu setzen und habe mir dann eben Julie und Julia rausgesucht, weil ich den als schönen, harmonischen, wirklich genussvollen Film in ganz, ganz vager Erinnerung hatte. Und ich habe den eben schon lange nicht mehr gesehen und habe mich dann auch auf den Rewatch gefreut und habe gehofft, dass ich uns beiden damit einen genussvollen Filmaugenblick beschere und auch ein fruchtbares Gespräch. Ob es dazu kommt, das werden wir jetzt sehen. Aber ich würde natürlich auch dich nochmal fragen, ob du den Film schon vorher einmal gesehen hast und wie du an den Film reingegangen bist.
Vor langer, langer Zeit. Mir geht's da genauso wie dir. Ich denke, obwohl es 2009 ist, den Film haben sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gesehen. Hauptsächlich natürlich wegen dieser tollen Geschichte oder zwei parallelen Geschichten, die auch ja in Wirklichkeit ja passiert sind. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, ihn nochmal anzuschauen, weil es war wirklich sehr, sehr lange her. Klar, wenn man ihn einmal gesehen hat und wenn man natürlich auch vor allem Julia Child, die Protagonistin letzten Endes, sage ich jetzt mal so, klar gibt's auch noch Julie, aber Julia Child ist natürlich eine Person, die das Kochen geprägt hat. In Amerika zwar, aber auch, wenn man dann mal schaut, wo dieses Kochbuch, da kommt man ja auch gleich dazu, überall erschienen ist, auch in Deutschland und das halt für die französische Küche. Und da auch dann nochmal, das ist auch nachher natürlich ein wesentlicher Punkt sicherlich oder einer der wesentlichen Punkte, über die wir sprechen werden, eine Frau und dann auch noch eine Amerikanerin, die französische Küche weltweit etwas zugänglicher gemacht hat. Und ich habe den Film wieder gern geschaut. Es ist natürlich klar, ich bin ja hier grenznah zu Frankreich. Ich setze mich hier in die Saarbahn, kann bis nach Sagemin fahren. Also theoretisch liegt mir ja alles das, was man hier in diesem Film so schön sieht, direkt zu Füßen. Und natürlich habe ich da nichts einzuwenden gegen leckere französische Küche. Und ich denke, da sind wir auch schon fast mittendrin in der halbwegs Zusammenfassung. Deswegen jetzt nochmal ganz auf den Punkt. Denn der Film erzählt, wie ich gesagt habe, zwei wahre Geschichten parallel. Auf der einen Seite eben die legendäre Julia Child, die in den 1950er Jahren in Paris ist und dort landet. Sie ist groß, sie ist laut, sie ist aber auch lebenslustig und sie ist Diplomatengattin, die nicht so recht weiß, das ist vielleicht auch die Profession einer Diplomatengattin in dieser Zeit, was sie so mit ihrer Zeit und mit sich selbst anfangen soll. Sie stürzt sich zuerst auf Hüte und dann merkt sie aber schnell, nee, ich esse gerne, also warum lerne ich denn nicht diese französische Küche, die so vieles bietet, dann auch richtig kennen? Und sie erobert dann auch die Männerdomäne. Die Männerdomäne ist ja heute auch immer noch so der Fall, aber auch schon damals erst recht in einer Kochschule, Le Cordon Bleu. Und sie beschließt dann Stück für Stück auch mit weiteren patenten Damen, die sich diesem Kochen sehr verbunden fühlen, ein Kochbuch für amerikanische Hausfrauen zu schreiben. Das ist ein Jahresprojekt, das ja ihr Leben letzten Endes tatsächlich für immer komplett verändern wird. 50 Jahre später, 2002 in New York, da ist der nächste Erzählstrang platziert. Julie Powell, eine junge Frau, die kurz vor ihrem 30. Geburtstag so in einer tiefen Sinnkrise steckt. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie ist unzufrieden mit ihrem Job, mit der kleinen Wohnung, insgesamt mit dem Leben und fasst eben dann plötzlich aus heiterem Himmel einen wahnwitzigen Plan. Sie will alle 524 Rezepte aus Julia Childs Kochbuch in 365 Tagen nachkochen und darüber bloggen. Dazu dann auch später nochmal mehr, weil zu der Zeit war Bloggen noch was ganz Exotisches. Ein Projekt, das ihre Küche, ihre Ehe und ihren Verstand an die Grenzen bringt. Und diese zwei Wege, die werden immer wieder verzweigt und miteinander zusammengeführt. Zwei Frauen eben, zwei Epochen, eine Leidenschaft, das Kochen und letzten Endes auch die große Frage, kann man sein Glück in der Küche finden? Und ja, das werden wir jetzt sehen mit Julie und Julia.
Vielen Dank für die schöne Einführung und auch für die umfassenden Details, die auch schon so benannt wurden. Ich finde diese Frage auch, die du am Ende stellst, ganz spannend. Also, kann man sein Glück in der Küche finden? Ich würde ja, wenn ich den Film so mal so reflektiere, behaupten, man kann in der Küche nicht nur dein Glück finden. Also man kann auch sein Glück darin finden, aber man kann darin noch ganz viele andere Dinge finden. Also beide finden ja zum Beispiel auch ihre Identität in der Küche. Also sie strugglen damit, wer sie sind. Du hast es beschrieben. Also die eine ist Diplomatengattin und hat wahrscheinlich viel Geld, aber zieht durch die ganze Welt mit ihrem Mann aus guten Gründen so. Es ist eben ein Paar, aber es ist eben sein Job, der sie überall dahin schlägt. Und die Frage ist, was macht sie eigentlich mit ihrem Geld, mit ihrer Zeit? So, wer ist sie? Ja, dann isst sie gerne, aber sie kocht ja am Anfang noch nicht. Also sie kann viele Dinge nicht. Und auf der anderen Seite, Julie selber ist auch in einer totalen Sinnkrise. Also sie wird als jemand beschrieben, der eine gute Ausbildung besitzt, soliden Job hat, aber dieser Job ist eben wirklich ein Job und nicht keineswegs ein Beruf mit Berufung, sondern sie weiß nicht so recht, wer sie ist, wo sie ist auf der Welt. Und genau, sie suchen dann beide im Kochen nach ihrer Identität und da finden sie tatsächlich was, aber sie finden noch mehr darin. Sie finden soziale Positionen, ja, also sie können dann auch, das zeigt der Film auch immer wieder, schön Feste ausrichten oder sie finden aber auch, wenn wir von Glück sprechen, Leid in der Küche. Also Küchenarbeit und Kochen ist nicht nur, ich habe hier ein schönes Rezept und von Mal zu Mal wird es anspruchsvoller und das schüttel ich dann so locker aus der Hand, sondern das thematisiert der Film auch, da kann auch schon mal was anbrennen, runterfallen oder man kann in eine moralische Krisensituation kommen, wenn man sich mit Kochen beschäftigt. Und ich muss für mich sagen, sowas kenne ich durchaus auch auf dem Niveau, auf dem ich koche. Und ich finde das immer wieder sympathisch, wenn auch professionelle Accounts zeigen, dass bei ihnen auch nicht alles auf Anhieb gleich gelingt, sondern dass das eben auch mal Trial and Error ist und man auch Phasen hat, wie in diesem Film, wo gesagt wurde, heute Abend gibt es bei mir nur Joghurt zum Abendessen. Ja, also manchmal hat man auch, wenn man leidenschaftlich kocht, gar keine Lust aufs Kochen. Aber dieser Film zeigt natürlich im Großen und Ganzen, Kochen kann etwas ganz Tolles, kann das etwas sehr Glücksstiftendes sein und meiner Meinung nach stiftet der auch eine Leidenschaft fürs Kochen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Leidenschaft fürs Ausprobieren. Jeder kann ja Kochen lernen. Das zeigt der Film, finde ich, auch sehr, sehr gut, egal wo man da auch steht. Und wie du es auch gesagt hast, beide finden ihre Identität im Kochen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Julia Child ist natürlich zuerst mal eine Diplomatengattin, aber sie sticht ja schon aus dieser Rolle heraus, der Frau, der klassischen Frau. Erstens mal klar, sie ist eine Amerikanerin, das ist dann für viele schon irgendwie ein bisschen anders als das, was man so in Europa kennt an Frauen, ja, und dem Frauenbild. Aber sie ist natürlich auch fast 1,90 groß und extrem laut. Das sieht man im ganzen Film, wenn sie dann da lacht und hoho, hihihi. Also das, was man eigentlich so ja klassisch irgendwie nicht mit einer Frau, die doch die vornehme Zurückhaltung vielleicht auch in dieser Zeit eher kennt, durchführt. So, und sie haut hier wirklich gerade auch nochmal in so eine Kerbe rein, wo sie sagt, da will ich stattfinden, nämlich in einer männlich dominierten Welt, ja, in der Küche. So, und da findet sie irgendwie ihr Zuhause. Und warum? Weil sie gerne isst. Ja, und gerne eben das, was sie da isst und genießt, auch kochen mag. Ja, also die erste Erinnerung, sie landen ja da mit ihrem Auto, das da über den Teich geschippert wird mit dem Schiff, landen sie zuerst mal in einem Restaurant, wo es eine Seezunge nach Müllerinnenart, eine Sole Meunière gibt. Und das ist ja so eine Erweckung für sie. Der erste Bissen, boah, in Rouen war das in einem Restaurant. Der Fisch perfekt. Worin gebraten? In Butter, ja, klar. Und es ist kein kompliziertes Gericht eigentlich, aber man muss es trotzdem perfekt machen. Und das ist so ein Moment, wo sie für sich diese französische Küche sehr wahrscheinlich auch entdeckt und so ihrem Mann sagt, hier, probier diesen Fisch. Und das ist natürlich dann so Stück für Stück, wo sie ihre Rolle, weil was können sie denn sonst machen, ne? Ja, geht's in so einen Hutkurs, der ausgeschrieben ist und sagt, naja, was kann ich sonst machen, als ihr Mann sie das auch fragt? Naja, ich esse gerne, ne? Also will sie einfach kochen lernen. Und dann sticht sie dort einfach tatsächlich in so eine, ja, in so eine Welt hinein, die gar nicht so weiblich ist. Also sie wird ja zuerst, wenn man an diese Szene erinnert, in den Hausfrauen-Anfängerkurs gesteckt, wo es darum geht, wie koche ich Eier? Und dann sagt sie, Moment, nee, also Eier kochen, das geht gerade noch so. Ich will gerne andere Dinge wissen. Und dann zahlt sie natürlich die Kohle, weil, wie du sagst, sie ist vermögend, hat kein Problem, im Le Cordon Bleu, in dieser Kaderschmiede letzten Endes, die Kohle zu zahlen und zu sagen, ich nehme da teil an diesem Profikurs. Da wird sie natürlich gleich mal beäugt und natürlich, klar, kann sie nicht Zwiebeln schneiden, wie die alle hier, zack, 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 aber was macht sie zu Hause? Sie ist ehrgeizig und arbeitet sich ran, ja, und brilliert und wird dann dort plötzlich auch akzeptiert, weil man merkt, okay, sie hat was drauf, ne? Sie ist eben nicht die klassische Frau, sondern sie will da einfach etwas lernen in dieser Kochschule. Und wie du auch gesagt hast, es darf auch jederzeit eben was schief gehen, weil am Anfang geht natürlich sowohl bei Julia viel schief, aber natürlich auch bei Julie. Und da gibt's immer Momente, die zeigen, dass man auch eben scheitern kann. Wenn ich da gerade auch an diese pochierten Eier denke, wer hat nicht schon mal pochierte Eier probiert? Und wie oft muss man pochierte Eier machen, bis letzten Endes mal tatsächlich eins funktioniert und auch klappt? Und dann, wenn das Ei perfekt ist, ist es ein riesiger Sieg, wenn man dieses Ei dann da auf seinem Teller hat oder vielleicht um Salat oder auf die Kartoffeln oder wo auch immer drauf legt und man pickt's an und das Eigelb zerläuft und man freut sich einfach riesig, dass es geklappt hat, obwohl es eigentlich ja so simpel ist, aber trotzdem extrem schwierig. Und daran sieht man, finde ich, dass man, ja, jeder kann's lernen, wenn er ein bisschen dran interessiert ist und vielleicht dann auch einen diese Leidenschaft packt, die in beiden parallelen Universen oder Zeitsträngen, sage ich jetzt mal so, sind ja keine Universen, aber von der Art her schon, ja, aber von den Zeitsträngen her sieht man, dass beide die Leidenschaft einfach packt und sie da, ja, was erreichen wollen.
Auf jeden Fall, also da hast du viele Punkte angesprochen, die ich wichtig finde. Auch noch vielleicht ganz kurz an deinem ersten Punkt anknüpfend. Julia Child wird in diesem Film ja auch von Meryl Streep dargestellt. Und das ist eine Type, wie man sagen könnte, ja, diese Person. Wie die da auftaucht durch ihre Größe, auch in Frankreich, also sie überragt ja alle. Sie war ja schon in Texas, wo sie herkommt, zu groß für alle. Ihre Schwester taucht ja später auch nochmal auf. Sie ist ja noch größer als sie. Also sie sind schon von der Figur irgendwie so, also ein Blickfang, ja. Und auch die Art und Weise, auch wie sie sich da natürlich auch über Leute lustig macht mit ihrer Mimik. Also es wird von Meryl Streep, dieser Oscar-prämierten Schauspielerin, ganz toll verkörpert. Und an der Stelle will noch ganz kurz, also sie wird ja unterstützt von ihrem Mann Paul. Und da habe ich mich sehr gefreut, da Secundo aus Big Night wieder zu sehen, nämlich Stanley Tucci, der den spielt. Also auch hier tauchen bekannte Gesichter auf, die wir in unserem Podcast auch schon mal behandelt haben. Ja, und dann eben dieses Durchsetzen, dieses Einbringen in dieser französischen Kochschulwelt. Also die eben auch schon ausdifferenziert ist. Wie du sagst, es gibt Anfängerkurse und dann gibt es die Fortgeschrittenen. Und wie das oft so ist, und in dieser Zeit von Julia Child halt stärker, die Alltagsküche wird eben von Frauen bestritten, die Hochküche wird von Männern praktiziert. Und natürlich, sie geht natürlich auch mit ihrem typischen Übermut da rein. Also man muss schon sagen, erstmal passt sie da nicht rein. Also sie bringt diese Voraussetzung nicht mit. Wenn man sieht, wie sie die Zwiebeln schneidet, das sieht aus, wie wenn ich die Zwiebeln schneide. So ist es, ja. Und die anderen sind viel schneller fertig. Und sie hat natürlich dann durch ihre soziale Stellung die Möglichkeit, viel Zeit zu investieren. Das muss eben nicht produktiv sein, sondern sie kann eben Zwiebelschneiden üben. Und das ist ja eine tolle Szene, wie dann ihr Mann Paul nach Hause kommt und sie hat einen Berg von Zwiebeln klein gehackt, ja, so dass es Paul in den Augen tränt, als er die Küche betritt und er fragt, was machst du denn da? Und sie zeigt dann, wieso sie übt das jetzt hier und sie, natürlich wird sie besser, wenn sie so viele Zwiebeln hackt. Und er verlässt dann die Küche und sagt, ja, schon gut, er hat jetzt keinen Hunger, also das so viel Zwiebeln, wenn man da nicht drin steckt, sagt man, dann ist das wahrscheinlich erstmal abschreckend. Aber genau, das ist eine tolle Szene, so, die aber auch noch was zeigt. Also du sagst gerade, jeder kann kochen lernen, wenn man die Leidenschaft mitbringt, das Interesse mitbringt. Aber, und das zeigt uns der Film auch, man muss auch Disziplin mitbringen. Also es ist auch eine Selbstformung, die da stattfindet und man muss wirklich dranbleiben und man muss das üben. Zwiebeln schneiden auf hohem Niveau, schnell und akkurat, das ist eben nichts, dass man nebenbei lernt, so, man kann nebenbei lernen, dass man die Zwiebeln schon besser schneidet und sich nicht die Finger schneidet, so wie ich das auch gelernt habe, ja. Aber wenn man das wirklich schnell und gut machen will, so profimäßig, dann muss man das immer wieder üben und auch irgendwie, das ja auch gezeigt wird zu so Sachen wie das große Finale ist dann das Entbeiden des Huhns, so, das muss man eben auch konnt üben. Und genau, noch ein Punkt mit den Eiern. Das ist eben auch was, ja. Sie sagt ja eben, ja, Eier kochen kann jeder, aber auch hier, das Ei ist eigentlich ein interessantes Lebensmittel in diesem Film und das zeigt der Film auch immer wieder, dass Lebensmittel eine bestimmte Bedeutung besitzen und in einem System Küche unterschiedliche Stellung einnehmen. Also klar, ein Ei kochen, das sagt sich so einfach, ja, und natürlich irgendwie, vielleicht kriegt man es warm, aber es kann eben schief gehen, ja. Ein pochiertes Ei ist schon wieder eine ganz besondere Technik und es gibt diese schöne Szene in dem Film, wo Julia Child im Fernsehen Omelett wendet und das sagt, wir werfen das so hoch und das muss man sich trauen, das muss man wagen. Und dann wirft sie es hoch und dann fällt es zum Teil daneben und die Schaufel ist dann wieder rein in die Pfanne und sie sagt, ja, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ich habe jetzt recherchiert, ich glaube in der Realität ist ja das Omelett nicht missglückt, sondern irgendwie was anderes mit Kartoffeln ist ja wohl tatsächlich mal runtergefallen und darauf spielt das an. Aber in dem Film wird eben gezeigt, also auch ein Ei zubereiten und ein Ei on point zubereiten, das ist auch eine Kunst, ja. Es ist ein kleines Lebensmittel vielleicht, wo eins auch nicht satt macht, so. Aber die Gerichte, die sich aus Ei herstellen lassen, die kann man mit Interesse und Übung und der richtigen Kenntnis eben zu was ganz Tollem herstellen.
Das ist in der Tat so, dass natürlich so leichte Lebensmittel wie so vermutlich so ein Ei auch jemand vor große Herausforderungen stellen kann. Wie du gesagt hast, sie hat, also das war ja so ein Beispiel in einer Fernsehshow, weil sie hat natürlich nachher das Kochen salonfähig gemacht. Sie war die erste Fernsehköchin in Amerika und da ist dann eben bei diesem Omelett was daneben gegangen. Aber sie hat es einfach auch gezeigt und das zeigt sie ja auch, während sie da hier überhaupt das Kochen erlernt in Frankreich, dass sie einfach authentisch bleibt. Sie macht Fehler, sie lacht laut, sie ist eben echt. Und das hat, glaube ich, auch nicht nur dort die Herzen geöffnet in Frankreich, weil das war ja auch so ein Punkt, der da ganz zu Beginn, ja, die Franzosen sind ja oft irgendwie verschlossen und griesgrämig, so werden sie ja dann oft bezeichnet. Und sie hat irgendwie da einen Zugang zu diesen Menschen. Und das zeigt sie natürlich auch dort in der Kochschule, aber auch später dann eben in ihrem Erfolg, in ihren erfolgreichen Fernsehshows, weil sie eben authentisch bleibt und authentisch ist. Wo ich auch nochmal gerne anschließen möchte, weil du das auch gesagt hattest, ja, sie hat da einerseits Zugang gefunden in dieser Männerdomäne. Und wie ist das denn tatsächlich immer noch heute? Weil du ja meintest, ja, damals ist die Hochküche Männersache gewesen. Das ist ja immer noch so, ja. Wenn wir jetzt einfach mal drauf schauen, wie viele Michelin-Sterne weltweit oder auch in Deutschland von Frauen geführt sind, da sind wir bei unter 5%. 17 Sterneköchinnen sind das, glaube ich, in Deutschland. Plus minus. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen irgendwie parat, aber da merkt man, dass es immer noch schwierig ist, sich als Frau in der Küche durchzusetzen. Und das ist allgemein jetzt nicht nur in Sterne-Restaurants so, sondern allgemein in allen Restaurants. Und ja, obwohl, wenn man dann mal schaut, es gibt ja wahrscheinlich schon sehr viele Köchinnen, aber die, die dann nachher oben an dieser Spitze stehen, das sind doch dann sehr stark Männerdomierte. Und da ist es natürlich auch schön, dass es jetzt seit vergangenem Jahr eine Initiative gibt mit Chefinnenwatch, die Frauen in der Gastronomie, nicht nur in der Küche, als Chefköchin, als Sterneköchin, sondern auch die Sous-Chefinnen, aber auch die Gastgeberinnen, stärker in den Fokus rückt, um einfach auch zu sagen, hier, wir sind vielleicht nicht so laut wie Julia Child, aber wir sind auch ganz schön tough und zeigen, was wir können. Und das finde ich halt immer noch sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch immer jedes Jahr in Stuttgart bei der Indergastra die Nacht der Sterne und da stehen doch immer noch viel zu viele Männer auf der Bühne, weil Männer und Frauen kochen doch nochmal ganz anders und gehen da ran. Das kann man so oder so sehen. Ich bin da schon überzeugt davon, dass es doch nochmal was ganz anderes ist, wenn Frauen Chefinnen sind und da ein Team führen und da kommt was ganz anderes raus. Und sie war ja im Endeffekt, wenn man das so sieht, eine Pionierin, eine echte Pionierin, weil sie einfach gesagt hat, hier, ich will in eine Männerdomäne eintreten. Sie wird ja belächelt, unterschätzt, aber letzten Endes zeigt sie, dass sie da ihren, wie man so schön sagt, Mann stehen kann. Ja, und das haben ja natürlich Stück für Stück auch andere gezeigt. Ja, ein ganz wichtiger französischer Kochpreis, der Bocuse d'Or nach Paul Bocuse, der wurde 87 ins Leben gerufen. Immerhin, nur 2 Jahre hat es gedauert. Dann hat mit Lea Linzler aus Luxemburg, auch hier ganz nah natürlich am Saarland, und ich hatte auch die Freude mit ihr letztes Jahr noch zu kochen. Und ja, sie hat als einzigste Frau bisher tatsächlich diesen Preis gewonnen. Und da merkt man, es tut schon auch noch Not, dass es immer wieder so Pionierinnen wie Julia Child oder die Julie gibt, die dann tatsächlich einfach ihre Frau da stehen und zeigen, was man kann. Und ich meine, bei Julia war es natürlich einerseits die Langeweile, in Anführungszeichen, und dann der Ehrgeiz, der Antrieb, dass sie da das Kochen lernte. Und bei Julie war es ja eigentlich komplett anders gelagert. Ja, sie war irgendwo am Boden ihres Lebens angekommen und hat sich natürlich die Frage gestellt, die man sich oftmals dann so vor runden Geburtstagen stellt, wohin geht's mit mir? Also Selbstfindung in dem Endeffekt und dann gerade auch noch so in dem digitalen Zeitalter. Ja, der 11. September in New York, in Amerika ist gerade vorbei und sie arbeitet dort in so einem Callcenter. Es wiederholt sich vieles und alle scheinen erfolgreich, nur sie nicht. Und sie fühlt sich so als Versagerin und überlegt eben, was sie da machen kann. Und dann entdeckt sie ja für sich eben das Kochen, wie ich eingangs ja auch in der Zusammenfassung erzählt habe, ein Projekt, ja, und versucht dann einfach dann tatsächlich diese ganzen Gerichte von Julia Child nachzukochen. Also sie ist ja schon ambitioniert sowieso als Köchin. Das sieht man ja auch in den vorherigen Einstellungen. Da probiert sie Dinge aus und ihr Freund, der liebt alles, was da gekocht wird. Und dann stellt sie sich eben diesem Projekt Julia Child und geht da dann voll drin auf. Und letzten Endes sehen wir ja dort auch noch, und das vielleicht dann abschließend dazu von meiner Seite, dass sie dann plötzlich bloggt. Und das ist ja so ein bisschen diese Geburt des Food-Blogs oder des allgemeinen Blogs. Man schreibt dann über Dinge und hier ist das ja im Endeffekt so ein bisschen die Anfänge, die man da so sieht. Ja, man bloggt und schreibt und postet Dinge. Heutzutage ja weniger in Blogs, sondern eher dann auf Social Media. Also auch da gab es dann so eine Weiterentwicklung, wenn man das so sieht, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu kriegen. Und dass sie sich am Anfang ja überhaupt gar nicht sicher, ob das überhaupt jemand liest.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Mediengeschichte spielt eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Geschlechter-Pionier-Frage. Was ich schon bemerkenswert finde, ist, dass diese Geschichten, sowohl die von Julia als auch von Julie, deswegen eine große Attraktivität haben, weil die ja eben aber sich nicht durch eine Quote irgendwohin begeben haben, sondern die haben ja wirklich die Auseinandersetzung im Wettbewerb gesucht. Ja, also es ist klar, es gibt da irgendwelche Strukturen und die öffnen ihnen nicht gleich den goldenen Weg, aber sie begeben sich da rein, sie scheuen den Konflikt nicht. Julia nicht mit den französischen Köchen, ja, und auch nicht mit ihrer, das muss man auch sagen, mit ihrer weiblichen Schulleiterin, ja, die eben sie auch versucht, eine bestimmte Rolle reinzubringen. Ja, also es ist also gar nicht nur ein Konflikt wie Mann gegen Frau, sondern es ist ein Konflikt Person gegen Struktur und wo sie auch kämpft. Und Julie sucht ja den Wettbewerb sozusagen in der großen Welt des World Wide Web. Also sie setzt da einen Blog auf und ja, am Anfang hat sie, wie das uns allen so geht, die wir im Social Web unterwegs sind, ja, und genauso du wie ich. Und du warst ja vielleicht auch bei der Blogger-Startsphäre damals dabei. Ich weiß auch, dass ich auch seinerzeit einen Theorie-Blog hatte, 2004 oder sowas. Ja, das war wirklich ganz aufregend. Man konnte alles ins Internet schreiben, was man wollte. Und es war eine interessante Zeit. Und sie hat dann aber erstmal keine Follower. Ja, also wer liest das denn überhaupt? Dann kommt ja, ihre Mutter ruft ja immer noch an, auch eine skurrile Person aus dem Back-off, von der Hinterbühne, die immer was zu mäkeln hat an ihrer Tochter. Auch eine interessante Frauengeschichte, würde ich sagen, so Beziehung. Und sagt ja, warum machst du das überhaupt? Ja, konzentriere dich mal auf ein paar Sachen. Ja, und hier, du hast damit angefangen, aber du darfst auch wieder damit aufhören. Genau, das erzählt der Film auch, diese Mediengeschichte. Also wie kann man eigentlich kulinarisches Wissen, kulinarische Kompetenz an andere Interessierte vermitteln? Und Julia Child macht das über Kochbücher und über nachher das Fernsehen. Also es sind diese beiden Medien, die da ganz zentral sind. Und Julie macht das über diesen Blog. Ja, also über das Internet. Und dann nachher auch über große Tageszeitungen natürlich. Also sie muss dann natürlich auch, um anerkannt zu werden, auch in die Presse kommen. Ja, und natürlich auch irgendwie so ein Buch veröffentlichen. Aber das ist tatsächlich nicht das Primäre, wie das bei Julia Child in diesem Zeitfenster auch der Fall war, sondern bei ihr ist es wirklich so die Profilierung im Internet und dann das Flankieren der anderen Medien, um ihre Position da stark zu machen. Und das finde ich auch interessanten Punkt, auch wenn wir nochmal zurückgehen auf die Julia-Geschichte, Julia Child, weil in diesem Film, das finde ich auch super schöne Details, noch mehrere andere Kochbücher gezeigt werden, mit denen Julia Child konkurriert. Ja, dass diese Irma Roma, wie heißt sie?
Joy der Name fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber er klingt sehr deutsch.
Irma Rom und dann, genau, die hat sehr bekannte Buch Joy for Cooking geschrieben. Und das bekommt Julia ja in Paris und dann sagt sie, ja, es hat sie ja endlich dieses Buch, aber es ist aber keine französische Küche. Und aber das ist der Vorläufer, ja, wo man auch schon versucht, den Amerikanerinnen bestimmte Formen der Kochkenntnisse zu vermitteln. Aber erstmal so basale Kochkenntnisse in die Breite hinein, könnte man sagen. Und dann wird ein französisches Kochbuch gezeigt, ein Klassiker, den es aber eben nur auf Französisch gibt, der so ein Lexikon der Hochküche darstellt, aber eben überhaupt nicht in die Breite kommuniziert. Und einmal wird noch so ein anderes Buch so ein bisschen als Persiflage dargestellt. Das ist irgendwie auch so ein Kochbuch für die moderne Hausfrau. Da wird irgendwie gezeigt, das wollen Frauen lesen, ja, das mit Fertiggerichten und sowas soll schnell und fix gehen. Und das wird in dem Film zwar abwertend thematisiert und das Buch gibt es wohl nicht, ich habe das recherchiert, aber es gibt natürlich Bücher, auf die das anspielt. Aber es ist eigentlich auch eine interessante Küche, weil auch da wird gezeigt, Amerikanerinnen, die natürlich im Alltagsstress sich befinden, für die werden auch nochmal Kochtechniken runtergebrochen und dann kann man auch schon mal auf Convenience-Produkte zurückgreifen. Aber Julia Child positioniert sich innerhalb dieses Feldes von Kochbüchern eben mit einem ganz besonderen Werk, nämlich eben dieser Küche, dieser französischen Küche, wo man kleiner anfängt, aber sich dann hocharbeitet, also wirklich hierarchisch sozusagen die Kochwelt erschließt, mehr Kompetenzen entwickelt und dann sozusagen zu dieser Haute Cuisine, aber natürlich für den Haushalt hingelangt. Und das finde ich schön dargestellt, dass man sich unter verschiedenen Küchenstilen auch einen raussuchen kann, wo man in seinem Haushalt dran anschließen kann und wo man vielleicht darauf hinarbeiten möchte, wo man sich auch sagen muss, darauf verzichte ich, das schaffe ich vielleicht zeitlich nicht. Und sie bringt da ein bestimmtes Werk raus und schlägt da eine Schneise in das Feld der Kochkultur.
Ja, diese Schneise in die Kochkultur und auch der Zugang zur französischen Küche, die ja jahrelang als die Hochküche prägend war. Ich würde sagen, sie ist immer noch prägend, aber nicht mehr so prägend, wie das ja vor Jahrzehnten, Jahrhunderten eben der Fall war. Ja, ich meine, wir haben ja da natürlich jede Menge französische Köche, die die Küche und auch das komplexe Küchensystem mit der Brigade und so weiter sehr stark geprägt haben. Und Julia Child sucht sich ja nicht irgendeine Kochschule aus in Paris, sondern eben die ganz bekannte Kochschule Cordon Bleu. Das klingt, da komme ich auch gleich vielleicht mal nochmal dazu, klingt so wie dieses Fleischgericht, hat aber gar nichts damit zu tun. Aber Le Cordon Bleu wurde ja 1895 in Paris gegründet und ist eben eine absolute Kaderschmiede der französischen Küche. Wer da drin ist, der kann es schon zu irgendwas bringen. Und wenn man da mal so reinschaut, wer hat denn neben Julia Child, die ja dann sehr stark auch für ihr Diplom gekämpft hat, das Ganze absolviert. Gibt da so viele Namen, aber ein Name ist da auch sehr, sehr bekannt, Jotam Ottolenghi. Und der hat eben Le Cordon Bleu auch absolviert. Und dann sieht man ja schon, was diese Schule für eine Strahlkraft auch noch eben heute hat. Ja. Du hast es ja auch gesagt, sie hat eben die französische Küche auf eine ganz besondere Art und Weise zugänglich gemacht. Einerseits mit ihrem Standardwerk, das es auch auf Deutsch gibt, die französische Küche, nicht nur in Amerika zugänglich gemacht, sondern auch weltweit, ja, aber vor allem zuerst mal in Amerika. Und da hat sie einfach ja das Kochen auf eine andere Art und Weise revolutioniert. Weil sie neben dem Kochbuch eben auch ein weiteres Medium, das TV, genutzt hat. Und das aber auf ihre Art und Weise, du hast es ja so schön beschrieben, auch Fehler zugelassen hat. Und sie hat im Endeffekt den Menschen die Angst vorm Kochen genommen. Ne? Deswegen sagte ich auch eingangs, eigentlich kann ja jeder kochen lernen. Der Zugang macht es eben auch oft aus. Klar, ne? Der Zugang, wie wachse ich auf? Da haben wir uns ja auch schon öfter drüber unterhalten in Folgen, wie wachse ich auf? Wie kriege ich Kulinarik auch vorgelebt? Aber sie zeigt auch, hey, wenn du keine Ahnung vom Kochen hast, du brauchst keine Angst zu haben. Es geht was schief, aber das macht nichts. Beim nächsten Mal geht's eben nicht schief. Und in dieser Kochshow hat sie im Endeffekt natürlich auch, ne, für alle moderne Fernsehköche, ob's Jamie Oliver, Tim Meltzer und wie sie alle heißen, tatsächlich auch so ein bisschen den Weg geebnet. Und die französische Küche sicherlich auch in Richtung Amerika noch weiter geöffnet, ja. Und für viele ist ja die französische Küche die Küche schlechthin, ja. Vor allem, wir haben es ja eingangs auch gesagt, so sehr butterlastig. Und das sind ja auch solche Sprüche, die dort immer wieder fallen. Und man kann nie zu viel Butter haben. Das ist, sagt Julie, aber das könnte auch gut von Julia entsprechend kommen. Butter ist halt ein wesentlicher Bestandteil dieser Küche, auch wenn später die Haute Cuisine leichter wird. Ja, nichtsdestotrotz, in dieser Hochküche spielt Butter eine tragende Rolle oder ist vielleicht auch der Kit, der das ein oder andere Gericht zusammenhält.
Ja, Butter ist also noch vor Eiern eigentlich das stärkste Symbol, finde ich, in dem Film. Also das steht für Anti-Askese, ja, das steht gegen diese Kalorienmoral, das steht gegen diese puritanische Selbstkontrolle, die wir immer öfter erleben. Und es gibt ja in dem Film auch eine ganz furchtbare gastronomische Szene, nämlich wo sich Julie mit einem Club von Freundinnen, das ist ja das falsche Wort, von Frauen, die sie so kennt, trifft und wo sie irgendwie sagt, sie muss jetzt, und sie nennt die Setting auch in diesem, ja, schicken Restaurant, Salatparade. Und das ist auch wirklich ein auch das Gegenteil von Butter. Ja, das ist ein freudloses Essen, wo man nicht mal irgendwie diese Stangenkekse, Grissini, essen darf, weil das wahrscheinlich überflüssige Kalorien sind. Ja, das wird aus der Hand genommen von der Kollegin. Und die ganze Zeit geht es in diesem sich selbst kontrollierenden. Und das hat einfach nichts mit Selbstdisziplin zu tun, sondern das hat wirklich was mit übersteigerter Selbstkontrolle zu tun bei diesen da zusammensitzenden Karrierefrauen, dass sie dauernd an ihren Projekten arbeiten, dass sie hängen dauernd am Handy bei diesem Essen und müssen wie dies und das noch managen, alles unter Kontrolle haben. Ja, es gibt wirklich keinen lustvollen Moment dabei. Und das ist ein Essen, das sich eben auf diese ausgewogene Salatdiät bezieht. Und genau, Butter steht dagegen an. Also Butter bietet da Trost, Butter bietet Genuss. Butter ist einfach, ja, das Schmiermittel des guten Essens und dann eben ja auch, weil es dann den Leuten schmeckt, der sozialen Beziehung. Ist natürlich auch dann interessant, weil der Film auch an manchen Stellen thematisiert. Sie geht ja dann eben nicht ins Fitnessstudio, sagt sie ganz explizit, Julie, sondern sie kocht jetzt in der ganzen Zeit. Und dann sagt sie, obwohl das wirklich aus meiner Perspektive wirklich nicht stimmt, ja, sie wäre jetzt fett geworden. Kann ja sein, dass sie irgendwie nicht mehr irgendwie das optimalste Muskel-Körper-Fett-Verhältnis hat, irgendwie, wo jeder Muskel hervortritt, aber und vielleicht ein bisschen weicher geworden ist, ja, aber keineswegs nicht fett geworden. Aber natürlich, klar, wenn man so viel Butter isst und weniger Salat, dann, so ergeht es uns allen in der Regel, dann, ja, wird man ein bisschen weicher von der Körper Konstitution. Ja, aber Butter steht für dieses Wohlfühlprodukt. Gegen Gesundheitswahn, möchte man fast sagen, sondern für ein genussvolles Essen und eine genussvolle Sozialität.
Das Genussvolle, das kommt auf alle Fälle nicht zu kurz in diesem Film, weil man wirklich viele Klassiker der französischen Küche, die sich natürlich dann aber auch durchgesetzt hat, einfach aussieht. Ne? Bœuf Bourguignon ist das Gericht schlechthin, das öfter ja da auch genannt und wird und vorkommt. Klar gibt es da auch ein paar andere Dinge. Die französische Küche beschäftigt sich natürlich mit sehr vielfältigen Dingen. Aber was ich auch merke, also klar, es ist Leidenschaft, es ist aber auch eine gewisse Verbissenheit, ja, sowohl bei Julia als auch bei Julie zu merken. Julia geht da, glaube ich, sogar noch, oder geht auf jeden Fall damit besser um, mit dieser Verbissenheit und mit dem, was sie da bewegen will, was sie da schaffen möchte. Julie kann da nicht immer so, wie ich finde, mit klarkommen, sowohl jetzt ne, mit dem Essen, weil sie das ja auch so betont, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, ja, sie legt zu und so weiter und so fort. Ob das jetzt so ist oder nicht, das muss jeder für sich selbst bewerten. Aber sie geht mit diesen Situationen oftmals ganz anders um, als Julia damit umgeht. Sie ist irgendwie eine gestandene Frau, die einfach weiß, dass sie anders ist und so geht sie durch die Welt. Und Julie struggelt immer wieder, egal, ne, bevor sie anfängt zu kochen, während sie kocht und auch dann letzten Endes, das ist ja auch so ein bisschen der große Punkt, ja, nachdem sie eine gewisse Berühmtheit erlangt hat mit ihrem Blog, mit dem, was sie da tut. Zeitungen haben über sie berichtet, viele Verlage wollen mit ihr ein Buch machen. Dann kriegt sie plötzlich einen Anruf von einem Reporter, der mit Julia Child zum 90. Geburtstag ein Interview gemacht hat und über sie spricht. Und da kriegt sie plötzlich ganz brutal mit, dass Julia Child ihr Projekt gar nicht so mag. Ja, und es ist für sie plötzlich alles andere als verständlich, weil sie ja denkt, Julia Child schaut ihr über die Schulter imaginär und beobachtet sie dabei. Und sie redet, so wie sie erzählt, mit Julia. Und sie kocht ja eigentlich nur für Julia. Und das gibt so, ja, so ein richtiger Leberhaken, der sie dann niederstreckt, möchte ich fast sagen, wo sie sagt, hä, was ist denn jetzt los? Ich verstehe das nicht. Es ist zwar auch eine wichtige Lektion, glaube ich, für sie, aber sie ist ja wirklich verbissen und hadert mit sich selbst, wenn A, wenn was schief geht, B, wenn sie plötzlich ja, dann nicht mehr so richtig ranklotzen kann und ihr Zeitplan eben gefährdet ist, da tauscht plötzlich oder verändert sich plötzlich diese Leidenschaft hin zu so einer Beflissenheit, zu so einer Pflicht, und da geht eben auch diese Leichtigkeit verloren, und das merkt man da auch. Und als sie die wieder gewinnt, dann wird's wieder einfach lockerer und Dinge passieren eben, die sie sich ja auch wünscht, dass sie da plötzlich eben einen Autorenvertrag bekommt. Sie hat schon mal versucht zu schreiben, und da hat sie jetzt scheinbar ja ihre Bestimmung gefunden, zwar jetzt einfach erstmal nachzukochen und nicht selbst zu kochen, aber sie geht da voll drin auf, bis hin eben zur Selbstaufgabe, möchte ich sagen. Und bevor sie das oder als sie das dann merkt, dann verändert sich das Ganze, finde ich, auch nochmal. Und es kommt dann auch nochmal so ein bisschen mehr Leidenschaft hinzu. Und das ist, finde ich, beschäftige mich ja schon sehr lange mit Genuss und mit Menschen, die mit Genuss zu tun haben. Und da merkt man eben, wie ich finde, wenn da eine Leidenschaft vorhanden ist, und die muss vorhanden sein, dass jeder dafür brennt, was er da mit den Lebensmitteln macht, egal ob Koch oder Produzent. Und wenn diese Leidenschaft erlischt, dann wird's teilweise tatsächlich schwierig, sowohl in der Küche, aber auch natürlich in der Produktion, weil dann verändert sich nicht nur was mit dem Menschen, sondern auch eben mit dem, was da aus der Küche auf dem Teller landet oder im Regal, wenn es sich um ein Produkt handelt. Und das spürt man hier teilweise eben auch, wo so dieser Peak da ist, und dann, finde ich, geht's nochmal irgendwo in eine andere Richtung.
Ja, da hast du ganz recht, dass diese beiden Figuren mit dem Stress und natürlich auch mit den exzessiven Folgen ihrer Leidenschaft unterschiedlich umgehen. Und da würde ich tatsächlich sagen, das macht den Film auch spannend und macht ihn auch zu etwas Besonderem. Also es ist schon klar, es ist so ein Hollywood-Film, und es war wirklich, da komme ich gleich noch drauf, aber so ein Fazit, so ein schöner Film, ja, auch mit Happy End und sowas. Aber ich finde ihn einfach auch tatsächlich gut erzählt. Also es ist nicht so eine platte Geschichte. Das ist sicherlich nicht der Spitzenfilm, aber es ist keine platte Geschichte. Er funktioniert auch so ein bisschen als Zeit- und Gesellschaftsdiagnose. Und da finde ich, das kann man auch wie Frauen in der Welt stehen, ja. Und der Film ist ja von einer Regisseurin gedreht worden, deswegen steckt also auch ein weiblicher Blick auf Frauengeschichten drin, auf Frauenbiografien drin. Er ist von zwei bekannten, ja, sich nicht mehr beweisen müssenden Schauspielerinnen geprägt, ja, die da zentralen Rollen einspielen. Würde ich jetzt von ausgehen, so Frauen sprechen hier über Frauen, ja, und ich kann das jetzt natürlich beobachten von außen. Und da würde ich eben sagen, der Film zeigt auch, und das habe ich eben an zwei Beispielen auch schon versucht, ein bisschen so anzudeuten, nämlich einmal mit der Mutter, mit ihrer Tochter und dann auch mit der Schulleiterin von Cordon Bleu gegenüber Julia Child. Also Frauen sind auch nicht immer nur Schwestern zueinander, ja, und nennen sich das Best Friends, ja, Best Friends Forever, sondern da steckt natürlich auch ein Wettbewerbsgedanke mit drin. Ja, und natürlich kann es da auch zu Sabotagen kommen oder zu Streitereien. Und da muss man eben sehen, Julia Child lebt in einer Zeit, in der ihre Rolle als Frau zwar sehr viel fester durchstrukturiert ist, vorgeschrieben ist auch kulturell, was ihr bestimmte Möglichkeiten nimmt in ihrer Ausgestaltung. Ganz klar, sie zieht mit ihrem Mann durch die Welt, das ist irgendwie klar. Und als sich jemand anders scheiden lässt, dann ist es irgendwie ein Skandal. Ja, als die französische Freundin da sich von ihrem Mann trennt. Also was ist irgendwie noch problematisch. Aber es gibt ihr natürlich auch bestimmte Freiheiten. Ja, also sie beweist sich zwar gegen die Männer, aber sie konkurriert im Grunde genommen nicht so richtig mit denen. Ja, sondern sie ist die Pionierin, die auf ihrem Feld der Frauenküche, die auch schon über diese vielen Kochbücher, dass die auch immer von Frauen geschrieben wurden für die anderen Hausfrauen. Das ist eben auch eine bestimmte Szene, wo sie sich da vorkämpft, ja, aber mit einer bestimmten Gelassenheit. Also sie hat ewig Zeit, würde ich sagen, aus meiner Perspektive heute, um ihr Kochbuch zu schreiben. Also das ist eine entschleunigte Form des Buchschreibens. Madonna, ja, also das möchte ich auch nochmal erleben, ja, dass ich also so viel Zeit habe, meinen Text fertigzustellen. Und auch natürlich mit der Sicherheit, ihr Mann sorgt ja für das Einkommen. Und auch das ist nur ganz ein Nebensatz hier, beide profitieren davon, dass die Männer haben, die tatsächlich ihren Weg und ihren Struggle ganz doll unterstützen und ihre Besonderheiten, die sie beide mitbringen als Frauen, auch nicht nur tolerieren, sondern supporten und lieben, ja. Und Julie lebt in einer Zeit, in der Gegenwart, in der sie eben schon mit ganz vielen anderen erfolgreichen Frauen in Konkurrenz steht. Die haben es schon was geschafft, und sie hat es ja auch schon im Grunde zu was geschafft. Ja, sie hat einen akademischen Abschluss, sie hat einen Job in der bürgerlichen Mitte, ja, in einer staatlichen Organisation. Also ist jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwo total ausgegrenzt ist. Und sie kann sich auch das Essen leisten, mit dieser Salat-Clique da rauszugehen. Alles kein Problem, aber sie will noch mehr erreichen, ja. Und sie hat dafür viel, viel weniger Zeit. Ja, sie hat ein Jahr sich vorgenommen und in dem muss es klappen. Sie sagt ja am Anfang, gibt es sogar diese Zeitdebatte, ja, wo sie gegen ihren Freund sagt, ein Jahr, das reicht doch gar nicht, ich brauche mehr Zeit. Aber irgendwie ist schon klar, also unterstelle ich, wenn du dir mehr als ein Jahr Zeit nimmst, dann versandet das schon im Nirvana, dieses Projekt. Du hast nur ein Jahr Zeit, um dich damit zu profilieren, ja. Und sie muss das dann irgendwie packen. Und das ist natürlich eine ganz andere Stresssituation, in der sie sich da beweisen muss. Und was ich auch interessant finde, wenn sie mit so einem geht, sich zu beweisen, und da kann man auch den Vergleich machen zur letzten Woche, wo es ja darum ging, dass Kannibalisten Menschen töten müssen, ja, und da war unsere Frage, die wir debattiert haben, wie einfach ist das wohl, ja, jemanden ja zu töten, zu zerlegen und sowas, also ist das so eine einfache Sache, so ein Metzgerhandwerk? Und da waren wir uns ja einig, das geht schon nicht so einfach, aber hier sehen wir in dem Film auch bei Tieren ist das gar nicht so einfach. Und nicht mal bei Hochentwickelten, also sie muss ja nicht mal ein Schwein schlachten oder ein Rind, sondern Julie muss Hummer in den Topf werfen, lebende Hummer. Und das ist auch schon so eine Grenzerfahrung für Menschen, zu denen ich mich auch dazu zählen würde, die eben in ihrem Alltag nicht schlachten und keinen Tieren den Hals umdrehen, ja, auch wenn sie Fleisch essen. So einen lebenden Hummer oder gleich mehrere in kochendes Wasser zu werfen, das ist eine ethische Frage und das erfordert, wenn man das denn machen will und sie wollen den Hummer essen, ja, weil sie ein bisschen Hummer schmeckt und sie essen ja sonst auch Fleisch, dann muss man sich dazu überwinden, dieses Tier, das einen anguckt, in dieses kochende Wasser zu bringen. Und das wird das Tier nicht honorieren. Ja. Es ist ein Leidensprozess und es ist ein Tötungsprozess. Und sie reagiert darauf, finde ich, sehr menschlich, ja, indem sie das durchzieht, aber dann regt der Hummer sich nochmal, wirft den Deckel runter und dann sprintet sie da weg, struggelt mit dieser Situation. Während Julia Child mit einer etwas größeren Gelassenheit, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was sie da erlegt, vielleicht hast du es noch vor Augen, aber sie hat...
Es war auch ein Hummer.
Aber auch ein Hummer, okay. Ja. Aber für sie ist das so, sie lernt ihre Tapferkeit kennen. Ja, sie war davon genauso überrascht wie die Männer. So, wie sie das so raus sagt, da merkt man gleich irgendwie diese tierethische Diskussion, steckt da gar nicht so da drin. Da steckt eine Ekelfrage drin. Ja, also können Frauen schlachten? Ja, aber irgendwie, ob der Hummer jetzt irgendwie so ein besonderes Lebewesen ist, das ist da, glaube ich, nicht die Frage. Sondern es geht einfach darum, traut man sich das zu, diesen Schnitt da anzusetzen? Und ja, das fand ich eben auch gut, dass dieser Film diese Frage thematisiert hat, auf eine aus meiner Perspektive realistische Art und Weise, und was ich auch schön fand, dass ich ihn da gleich mit dem letzten Film, mit unserer Diskussion da in Beziehung setzen konnte.
Ja, da hat man ja, wie du sagtest, genau auch darüber gesprochen, ne? Wenn ich was essen möchte, muss ich es eigentlich natürlich auch erlegen, so wie es halt früher war, und oder schlachten, was sie hier tatsächlich nicht so kann und sie dann ins kochend heiße Wasser gibt, was man übrigens heutzutage eben nicht mehr macht. Das war ja ganz lange der Fall, dass tatsächlich diese Hummer in dieses kochende Wasser getaucht werden, was natürlich ziemlich qualvoll ist. Deswegen eigentlich das, was Julia Child vormacht und auch in ihrem Kochbuch beschreibt, dieser harte Stichschnitt direkt in den Kopf, das ist eigentlich die Tötungsmethode für einen Hummer, die einzigste Tötungsvariante, die da in irgendeiner Art und Weise, wenn man Hummer töten möchte, tatsächlich dann auch zählt. Das mal so nebenbei. Die Rolle der Männer, du hast sie ja angesprochen, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Sie sind ja nicht nur irgendwie Begleiterscheinung. Klar spielen sie jetzt zwar nicht die Hauptrollen in diesem Film, aber sie sind einfach tatsächlich mehr als schmückendes Beiwerk in ihren Rollen, und sie unterstützen ihre Frauen auf ihre ganz unterschiedliche Art und Weise, sind jeweils auf diese Art und Weise eben der bekannte Fels in der Brandung. Ja, klar, erstens, sie essen alles, was auf den Tisch kommt, aber ganz, ganz wichtig, sie trösten auch bei Misserfolgen. Sie feiern die Triumphe, die da auch vorhanden sind. Und dann ist es natürlich so, Paul, also der Mann von Julia, der bewundert und liebt, vergöttert Julia einfach. Egal, ob sie anders ist. Ne? Sie war ja schon immer anders. Und als sie sich da irgendwo in China, in Asien kennengelernt und gesehen haben, da war er plötzlich, hat er ja so schön beschrieben, an Valentinstag, da war ganz einfach ganz klar, sie ist die Frau. Fertig. Ne? Und das kommt ja tatsächlich diese Bewunderung für sie, aber auch für ihre Leidenschaft, das ist für Julia letzten Endes ja auch so der Treibstoff, der Motor für ihren Erfolg, für das, was sie da macht, weil sie einfach weiß, hey, ich habe hier volle Rückendeckung. Bei Eric, dem Partner, dem Mann von Julie, ist es bisschen anders, ne? Er muss halt sehr viele Launen ertragen. Und das mit so einer Engelsgeduld. Es gibt natürlich auch mal so diesen Moment, wo das Ganze kippt, wo man sich dann auch tatsächlich sagen muss oder fragen muss, wie viel Leidenschaft für so ein Thema, das, was ich eben meinte, trägt denn so eine Partnerschaft? Hält eine Partnerschaft aus? Bis wann geht das überhaupt? Und er ist trotzdem irgendwie an ihrer Seite, obwohl er eben so viel runterschlucken muss. Also sowohl Essen, ja, das natürlich gefeiert wird, aber halt auch diese Launen, die dort entstehen und dieser Selbstzweifel. Und trotzdem ist er an ihrer Seite und stärkt sie. Und ja, beide haben da in ihren Partnern so eine perfekte Symbiose gefunden. Einerseits essen sie das, was die Frau hier kocht, mit Leidenschaft kocht. Aber andererseits sind sie eben auch da, wenn es irgendwelche Themen, Probleme und Herausforderungen gibt, die da gelöst werden müssen. Und das finde ich halt auch so schön, dass man da auch sieht, ja, das Ganze spielt sich jetzt nicht nur irgendwie am Herd ab, sondern auch diese Beziehungen köcheln vor sich hin und haben da so ihre Nuancen, ihre gewisse Würze, würde ich vielleicht auch mal sagen, ja.
Ja, das, also genau, sie haben ihre Würze und auch ihre Fadenseiten, also weil das Kochen wird ja dann eben auch nicht nur zur genussvollen Leidenschaft, das haben wir mehrfach schon besprochen, es wird ja irgendwie zum Arbeitsprojekt, zum Identitätsprojekt, auch zur beruflichen Bestimmung, ja, man möchte auch Geld damit verdienen, womit man also die Anerkennung dafür bekommt, wenn man es irgendwie als Arbeit definiert. Und die Beziehung mit Julie, die leidet ja, wie du gesagt hast, auch ganz groß darunter, ja. Und da steckt da nicht nur die Würze drin, sondern die Beziehung trennt sich einmal, die löst sich einmal auf. Und das wird durch eine ganz schöne, feine Szene nochmal unterstrichen, wo dann der Partner von Julie das Essen einmal salzt, ja, das sie gekocht hat. Und wo irgendwie dann klar wird, ihm ist das jetzt zu fad, ja, und ruft sie auch einmal an und sagt irgendwie, hier, Hilfe, in meiner Beziehung gibt es so viel Essen und so wenig Sex. Er wird ja auch beim Hummer essen, oder wird er so ein bisschen aus der Küche rausgedrängt, ja, sie muss da kochen und kann jetzt irgendwie nicht da rumfummeln und knutschen. Für ihn ist das, er steckt da ganz schön zurück und er wünscht sich dann irgendwann schon, also wenn das eine Beziehung sein soll, dann braucht diese Beziehung auch Beziehungsarbeit und nicht nur gutes Essen. Also es ist keine reine Feeding-Beziehung. Also einer füttert und der andere wird gestopft, wird gemästet wie eine Weihnachtsgans, sondern eine Beziehung macht da natürlich mehr aus. Und am Ende finden sie ja dann, für mein Herz ja, in diesem Film dann ganz schön wieder zusammen. Aber genau, also da steckt Würze drin, aber Essen kann dann auch fad sein und die Beziehung kann auch fad werden und man kann das dann über solche Symboliken auch nochmal zum Ausdruck bringen. Und das zeigt dieser Film durch solche kleinen, filigranen Szenen.
Ja, wie sieht denn dein Fazit aus, mein lieber Daniel?
Ja, also ich selber muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit meiner Wahl retrospektiv. Ich muss also ganz klar sagen, Julie und Julia ist jetzt kein radikaler Film und ist jetzt auch irgendwie nicht kein großes formales Wagnis. Also wir haben es hier nicht mit dem großen Fressen oder mit einem Peter Greenaway-Film zu tun. Das ist ein klassischer Film, glatt. Manchmal finde ich ein bisschen, das muss man auch sagen, also manchmal ist er sentimentaler, als es nötig wäre, als es nötig hätte. Also an manchen Punkten schrammt er schon zum Hollywood-Kitsch. Das sei ihm aber, finde ich, viel verziehen, weil es eben ansonsten eine gute Geschichte ist. Ich muss auch sagen, ich finde den Julia-Teil finde ich doch deutlich stärker und präsenter und ein Tick witziger als diesen Julie-Strang. Kann aber auch einfach sein, dass natürlich das auch nochmal durch den Zeitkontext so zum Tragen kommt. Ich finde, es ist ein gut gemachtes Stück Erzählkino über Kochen, auch über Medien und auch wie man selbst, über Selbstformung. Und ich finde, er zeigt, wie aus privaten Tätigkeiten wie dem Kochen eine kulturelle Figur wird. Als Soziologe muss ich sagen, auch wenn es ein Hollywood-Film ist und auch wenn es so ein schöner Harmoniefilm ist, in diesem Film ist Küche wirklich nicht nur Kulisse, sondern es ist eine Institution. Es gibt ein kulturelles Programm, die französische Hochküche als Regelwerk. Es gibt auch Personal, und zwar nicht irgendwie Dienstpersonal, wie es darauf zielt es im Film ja auch wieder ab, dass es irgendwie nicht ein Kochbuch ist für Leute mit Personal, sondern mit Leute, die selber kochen müssen, aber es gibt trotzdem Personal in dieser Kücheninstitution, nämlich es gibt Julie und Paul, es gibt also Partner, es gibt Lehrer, es gibt Verleger und so weiter. Es gibt eine Betonung auch der materiellen Apparate, also man sieht immer wieder die Messer, die Töpfe, die Arbeitsflächen, ja, es wird auch darüber diskutiert, ob das die passende Arbeitsfläche ist, wie die Frauen mit den Messern so die schwingen und die schleifen, das ist einfach auch schön anzusehen. Dann gibt es eben Normierungen, sowas wie Rezeptfolgen, Garzeiten, Schneidetechniken, die man lernen muss. Ja, und dann natürlich, es gibt soziale Funktionen in dieser Kücheninstitution. Es geht um Bildung, um soziale Ordnung, es geht um Ehearbeit, um kulturelle Legitimität. Insgesamt muss ich sagen, ich bin selber fast überrascht, wie gut ich den Film fand. Also ich wundere mich ein bisschen, dass ich ihn so lange nicht gesehen habe und zwar in guter, aber in sehr vage Erinnerung behalten habe. Und ich kann mir jetzt vorstellen, ich gucke ihn mir nochmal an. Jetzt nicht direkt morgen, aber bald wieder. Und insofern würde ich den Film tatsächlich 3 von 4 Gängen geben. So, jetzt habe ich eine Lobrede gehalten auf diesen Film. Ich hoffe, er hat deinen Geschmack getroffen, war nicht zu fad und hatte genug Butter drin, dass er dir gewundet hat.
Genug Butter, genau. Nein, ich muss da gleich nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast, die beiden Erzählstränge und wie da die Wertigkeit im Endeffekt, wenn man das so betonen oder wenn man es so besprechen will oder betiteln möchte, tatsächlich ist. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Der Strang von Julia kommt irgendwie lockerer, lebensfroher, dynamischer vor oder mir vor, als das dann tatsächlich bei Julie ist. Jetzt kann es so für mich einfach so in der Retroperspektive sein, dass ich sage, okay, ne, Julia ist wirklich so eine Pionierfrau, die da in eine Domäne eintritt, die zu ihrer Zeit einfach nicht offen war. Und bei Julie, was ist das jetzt? Ne? Gut, sie fängt an zu blocken, ja. Aber im Endeffekt ist es jetzt nicht irgendwie so was Besonderes. Deswegen ist es halt eher so ein alltäglicher, Erzählstrang, der tatsächlich so passieren könnte, ne? Wo man sagt, ja, ne, und was machst du? Ja, ich bin Content Creator. Ja, also von daher ist es eigentlich fast nichts so Verwunderliches. Und das ist eben in diesem Strang von Julia Zeit, auch der Zeit geschuldet, wie du es gesagt hast, doch nochmal ganz anders. Und der Zugang einfach, weil sie sich ja selbst, also sie bringt sich ja selbst bei, auch wenn sie in der Kochschule ist. Und die andere kocht's einfach nach. Das ist so, ja, man könnte es eigentlich selbst erleben, was Julie macht, ja. Und es gibt übrigens ja auch, das vielleicht auch immer noch gerade kurz dazu, es gibt ja auch einen Podcast, der Kochbuch-Podcast, der sich damit beschäftigt, Dinge aus Kochbüchern nachzukochen oder fast das ganze Kochbuch nachzukochen. Also ähnlich wie Julie das eben mit Julia Childs Kochbuch macht. So, aber für mich ist es trotzdem, auch wenn die Stränge ein bisschen unterschiedlich ankommen, ein sehr schöner Film. Es ist wie, wenn ich jetzt im Film bleiben möchte, das perfekte Bœuf Bourguignon an einem kalten Wintertag. Es wärmt die Seele, es macht satt und hinterlässt ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit, ja, weil man so die Lebensfreude spürt. Und der Film, du hast es auch gesagt, der feiert das Kochen in unterschiedlichen Formen, aber letzten Endes nicht als elitäre Kunst, sondern als etwas, was jeder kann, was jeder lernen kann, wenn man eben Leidenschaft und das gewisse Stückchen Butter mitbringt, um es dann tatsächlich zu einem gelungenen Gericht werden zu lassen. Und das zeigt es einfach auch, dass wenn man beide Leben so betrachtet, beide Stränge auch betrachtet, was die wichtigsten Zutaten im Leben sind, die so in so einem Rezept stehen sollten. Einerseits Mut, Geduld und ja, guten Appetit, wenn man so viel kocht. Ja, also von daher ein Film, der mich glücklich zurücklässt, aber auch hungrig und quasi sehr hungrig nach Bœuf Bourguignon, nach französischen Klassikern. Deshalb bekommt er auch von mir verdiente 3 von 4 Gängen, mein Lieber.
Das freut mich, dass wir uns da diesmal so einig sind bei diesem Film. Und ja, daran muss ich auch nochmal einmal anschließen, da hast recht. Also der Film macht wirklich Appetit und lässt einen hungrig zurück. Ich bekam beim Filmgucken sowohl Appetit auf das gute französische Essen als auch auf die Lust zum Kochen wieder, ja. Gut, war eine total schöne Besprechung eines schönen Films, den wir beide sehr genossen haben. Jetzt zum Abschluss unsere spannende Frage, Trommelwirbel, was werden wir das nächste Mal gucken und zusammen besprechen?
Ja, nach so einer herzerwärmenden, sehr buttrigen Folge gibt's jetzt wieder was anderes. Nachdem ich dich das letzte Mal ja mit einem Filmklassiker überrascht habe, den du mir in der Wahl nicht so zugeordnet hättest, schlage ich jetzt mal wieder was komplett anderes vor. Und der Film, der stellt die Frage, was denken eigentlich unsere Lebensmittel über uns? Der Film wird dir sehr wahrscheinlich nichts sagen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber ich bin nochmal so, ich durchforste sowohl unsere Liste, unsere sagenumwobene Liste, die wir schon oft genannt haben, durchforste ich, aber ich durchforste dann auch immer noch mal das Netz, was es sonst noch gibt. Und da bin ich auf einen Film gestoßen. Du liebst Animationsfilme, deswegen dachte ich, ich muss auch noch einen Animationsfilm aus dem Hut zaubern. Und es ist einer, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, du kennst ihn auch nicht. Er heißt Sausage Party. Es geht um die Wurst. Und das ist ein etwas, ja, ich möchte sagen, spannender Film. Und wie gesagt, Lebensmittel zeigen, was sie denn tatsächlich über uns denken.
Das ist eine wirklich besondere Wahl. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich hoffe, wenn es Animationsfilm ist, dann wird es nicht so zwielichtig sein. Alles klar, ich bin gespannt. Wir werden sehen, was auf der Bildschirm zeigt und was wir dazu zu besprechen haben. Ich freue mich schon drauf.
Ja, es wird vielleicht ein bisschen ein Kulturschock für dich werden, aber trotzdem herzlichen Dank auch nochmal an dich für die Filmauswahl von heute. Und mir bleibt am Ende immer nur eins zu sagen, denkt immer daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!